Am Ende der 50er Jahre ist das Wirtschaftswunder im vollen Gang. Der materielle Wohlstand steigt ständig und das Netz sozialer Sicherungen wird enger. Es herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Aus der Bundesrepublik ist in diesen Gründerjahren ein politisch souveräner und sozial stabiler Staat geworden, der fest in das westliche Bündnis und die westliche Weltwirtschaft eingegliedert ist. Die Kehrseite dieser Entwicklung ist allerdings die Verfestigung der deutschen Teilung.
So beschreibt es der Deutsche Bundestag auf seiner Homepage. Eine weitere Kehrseite des Wirtschaftswunders findet sich aber auch in einer rasch eskalierenden Umweltbelastung. Heute werden die 1950er Jahre mitunter sogar als Beginn eines neuen Erdzeitalters gehandelt, das Anthropozän. Ja, und damit willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe des historischen Seminars hier bei uns in Mainz. Ich bin Andreas Frings, Studienmanager im historischen Seminar, und ich freue mich mit Ihnen auf einen Podcast von Thomas Klisch, einem Studierenden hier im Fach Geschichte, der sich auf die Suche nach den historischen Wurzeln dieses Anthropozän begeben hat. Viel Vergnügen.
Hallo, ich bin Thomas Klisch und studiere in Mainz Geschichte und Politikwissenschaft. In diesem Podcast möchte ich mit euch der Frage nachgehen, wie mein eigenes Studienfach, die Geschichtswissenschaft, auf eines der großen Konzepte der Gegenwart schaut, das sogenannte Anthropozän. Klar, darüber könnte man jetzt tagelang reden, und das wäre für die Nerds unter euch vielleicht auch interessant. Ich will mich aber auf eine ganz spezifische Zeit konzentrieren, die auch von den Entwicklern dieses Konzepts, von Paul Crutzen, von Will Steffen und anderen, als besonders relevant eingestuft wird, die 1950er Jahre. In dieser Zeit beschleunigt sich der geologisch nachweisbare Abdruck des Menschen auf der Erdoberfläche. Steffen spricht deshalb von der großen Beschleunigung. Aber sie liefern dafür keine historische Erklärung. Und was wir ansonsten über die 1950er Jahre wissen, das ist doch eher eine Erfolgsgeschichte. Hat denn der Bundestag nicht recht, wenn er sagt, dass Deutschland genau in dieser Zeit wirtschaftlich erfolgreich durchstartet? Zu einem politisch stabilen Gemeinwesen wird? Mit anderen Worten, das ist ein Podcast über unsere Deutung der 1950er Jahre. Eine Deutung, die uns bis heute begleitet. Die Rahmendaten sind klar. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs erholt sich die deutsche Wirtschaft dank Marshallplan vorhandener Infrastruktur schnell, um dann sogar auf ungeahnte Höhen anzusteigen. Zwischen 1950 und 1960 wuchs das deutsche Bruttoinlandsprodukt um mehr als 100%. Die Zahl der im Ausland geborenen Arbeitskräfte schoss in die Höhe, von 73.000 im Jahr 1950 auf 320.000 im Jahr 1960 und über 1 Million 1965. Diese Fakten sind soweit unbestritten, aber ihre Bedeutung herrscht weniger Einigkeit. So konkurrieren heute zwei große Deutungen der 50er Jahre miteinander. Zwei Narrative: Wirtschaftswunder und große Beschleunigung. Das eine Narrativ erzählt eine Erfolgsgeschichte. Das andere Narrativ eher eine Niedergangsgeschichte, eine Krisengeschichte, vielleicht sogar eine Katastrophengeschichte. Aber wie geht das zusammen? Können zwei so gegensätzliche Narrative nebeneinander richtig sein? Ich habe mich auf den Weg gemacht, um diese Widersprüche in den Blick zu nehmen. Auf diesem Weg habe ich zwei Menschen besucht, die aus unterschiedlichen Perspektiven die gleichen Fragen stellen. Ich hoffe, dass ich am Ende auch besser verstehe, was diese Widersprüche eigentlich für mein eigenes Fach, also für die Zeitgeschichte, bedeuten. Aber was ist eigentlich ein Narrativ?
Narrative sind kulturelle Ausdrucksformen, die wesentlich zur Sinnstiftung und Selbstdeutung einer Kultur beitragen. Sie sind also höchst wandelbare Phänomene kollektiver Wirklichkeitserzeugung. Und sie dienen der zwischenmenschlichen Kommunikation, und dadurch können wir andere emotional erreichen und auch zu Handlungen bewegen.
Das war Gabriele Dürbeck, Literaturwissenschaftlerin aus Vechta und Expertin für Narrative im Anthropozän. Narrativ ist zurzeit en vogue. Wahlkämpfe, Zeitungen und selbst die Wissenschaft, sie alle suchen die richtigen Narrative. Aber ist das nicht einfach nur ein Modewort für Erzählungen?
Insofern kann man also, ich finde es wichtig, Narrative von Erzählungen zu unterscheiden. Also Erzählungen ist ein Sprechakt, sie haben eine Textur, in literarischen Texten eine poetische Textur. Ein Narrativ hingegen hat eine abstrakte Struktur, ist ein Schema. Erzählungen richten sich an ein Individuum, haben also werden individuell rezipiert, Narrative hingegen adressieren Kollektive. Und in der Regel sind Erzählungen geschlossen und Narrative haben einen offenen Zukunftshorizont. Also eine Erzählung hat Anfang, Mitte und Ende, ist in der Regel dann kausal verknüpft. Und bei Narrativen haben wir sicherlich auch diese Anfang, Mitte und Ende, aber sie haben einen stärkeren kollektiven Zusammenhang. Sie dienen der kulturellen Orientierung, der Sinnstiftung. Sie haben eine normative Funktion. Sie fördern die Anerkennung und Wertschätzung einer Gruppe, können aber auch zur Abwertung und auch zum Hass gegenüber einer anderen Gruppe beitragen.
Dann wäre das Wirtschaftswunder also ein Narrativ. Aber die Geschichte einer Arbeiterfamilie, die in den 50er Jahren Teil der Konsumgesellschaft wird, eine Erzählung. Und die Geschichte der 1950er Jahre als Ausgangspunkt der Umweltkrise wäre auch ein Narrativ. Aber die Geschichte, wie unsere Universitätsstadt Mainz nach dem Krieg als autogerechte Stadt aufgebaut wurde, wäre eine Erzählung. Nun, was macht Narrative denn so attraktiv?
Also die Vermittlungsfähigkeit von Narrativen hängt insofern davon ab, ob es zu diesen Werten von Individuen und Gruppen auch und ihren Denk- und Erklärungsmustern ein Narrativ passt oder nicht. Und wenn es nicht passt, dann kann es eben zu Konflikten kommen und muss dann eben zu neuen Gegennarrativen und muss dann neu ausgehandelt werden.
Offenbar kam das Narrativ des Wirtschaftswunders lange gut an. Wer hat denn nicht schon mal vom Wirtschaftswunder gehört? Ob in der Schule oder vielen historischen Überblicken zur Nachkriegszeit. Am Wirtschaftswunder gibt es zurzeit kein Vorbeikommen. Zwar kam es immer wieder zu Kritik, da die Entwicklung gar nicht so wunderbar war. Ich meine, kurz zusammengefasst, Deutschland war im Zweiten Weltkrieg weniger zerstört als oft angenommen. Öl war günstig und die importierte billige Arbeitskraft der sogenannten GastarbeiterInnen leistete einen wichtigen Beitrag. Und trotzdem hielt das Narrativ an, denn es passte in die Ideale der neuen Leistungsgesellschaft, in den leichten Optimismus der Nachkriegszeit und es bediente das Bedürfnis, sich von der Belastung der NS-Zeit zu befreien und dem Nationalsozialismus eine neue deutsche Erfolgsgeschichte entgegenzuhalten. Erst mit den neuerdings aufkommenden Diskussionen um das sogenannte Anthropozän konnte sich ein anderes Narrativ daneben etablieren. Das Narrativ der großen Beschleunigung, das aber bisher bei weitem nicht so bekannt ist. Vielleicht habt ihr den Begriff ja schon mal gehört. Was heißt das eigentlich?
Und diese große Beschleunigung, letztendlich ist es eine Form von geografischer oder atmosphärischer Statistik, die nachweist, dass es tatsächlich durch menschlichen Einfluss insbesondere seit dem 20. Jahrhundert auch messbar zu Beschleunigung bei Ausstoß von Treibhausgasen, inklusive aber Beschleunigung oder zusammengedacht von Konsumgütern, Ressourcenverbrauch und so weiter kommt. Das heißt, diese Idee der großen Beschleunigung könnte man vielleicht geschichtswissenschaftlich so charakterisieren, dass sich da bestimmte sozioökonomische Trends auch statistisch abbilden lassen, die menschliches Handeln insofern zeigen, inwiefern Menschen Einfluss auf Umwelt nehmen. Ist ein bisschen komplex vielleicht formuliert, ich hoffe aber, dass es quasi verständlich ist, was ich meine. Vielleicht zusammengefasst, große Beschleunigung als die Bezeichnung von messbarem Einfluss des Menschen auf den Planeten.
Das war Sebastian Bartsch, Professor für Geschichtsdidaktik in Köln. Dieses Narrativ der großen Beschleunigung versucht nun, die Deutung der 1950er Jahre zu verschieben. Wir schreiben keine Erfolgsgeschichte der modernen Welt, sondern wir schauen auf die Kosten, die diese Entwicklungen im Nachgang verursachen. Insgesamt lässt sich diese Deutung in den Kontext des Anthropozän einordnen. Der Begriff selbst kommt vom griechischen Anthropos, also Mensch, und Kainos, neu, und beschreibt ein neues Erdzeitalter, sowie die Kreidezeit oder das Jura, die das aktuelle Holozän abgelöst haben soll. Mit dem Holozän meinen wir die letzten knapp 12.000 Jahre, eine Zwischeneiszeit nach der letzten großen Eiszeit und damit genau die Zeit, in der sich der moderne Mensch global ausbreitete. Mit dem Anthropozän hat sich aber vielleicht etwas verschärft, denn unsere Aktivitäten wie Plastik, wie Radioaktivität, Stickstoff und Kohlendioxidbelastung und allgemein die Umweltzerstörung sollen die Welt so weit verändert haben, dass Geologen das sogar auf den oberen Erdschichten unmittelbar nachweisen können. Die Internationale Gesellschaft für Stratigraphie, diejenigen, die offiziell bestimmen, welches Erdzeitalter es gibt, haben bis zu diesem Jahr die offizielle Anerkennung des Anthropozäns diskutiert. Die zuständige Arbeitsgruppe wollte eben unsere 1950er Jahre als Startpunkt nehmen, auch wenn ihre Argumentation nicht auf Deutschland beschränkt, sondern durch eine globale Linse geprägt war. Dieser Vorschlag scheiterte zwar, aber der Einfluss des Anthropozän in den weiteren Debatten ist nicht zu vernachlässigen. Denn unabhängig von der geologischen Komponente hat das Anthropozän in Wissenschaft und Gesellschaft voll eingeschlagen.
Ja, Narrative entstehen ja nicht einfach, sondern sie werden entwickelt. Und sie werden also bewusst gesetzt und durch Wiedererzählen also genährt. Ganz gut nachvollziehbar ist es zum Beispiel beim Narrativ des Anthropozän. In den 1980er Jahren wurde schon von Eugen Sturmer dieser Begriff benutzt. Und als dann 2000 auf einer Tagung in Mexiko Paul Crutzen, der Nobelpreisträger, ausrief, wir leben doch schon längst im Anthropozän, hat sich dann dieser Begriff zumindest verankert. Aber das ist natürlich dadurch noch kein Narrativ. Dann hat er einen Fachartikel zusammengeschrieben, erst mit Eugen Sturmer, dann einen zweiten. Viele weitere Artikel sind gefolgt. Es wurde 2009 die Anthropozän Working Group gegründet, um eben herauszufinden, ob es Evidenz für ein neues Zeitalter, ein neues geologisches Zeitalter gibt und dergleichen. Aber auch all das macht es noch nicht zum Narrativ. Also es kam dann hinzu, dass in den Medien, in vielen weiteren Ausstellungen dergleichen, dieses Narrativ weiterentwickelt wurde. Sehr wichtig dabei war die Cover Story von The Economist 2011, Welcome to the Anthropocene. Und dann auch im Haus der Kulturen der Welt in Berlin gab es ein großes Anthropozän-Projekt, zunächst, also millionenschwer, zunächst 2011 bis 2013 und wurde dann vom Bund mit Geldern vom Bund immer wieder verlängert und hat bis im letzten Jahr also auch die Anthropozän Working Group begleitet und ihr ein Forum gegeben, die Ergebnisse vorzustellen. Und natürlich ist wichtig die Tagung gewesen im Deutschen Museum in München, mit dem Titel diese Ausstellung Willkommen im Anthropozän 2014 bis 16.
Also, man kann das Anthropozän insgesamt, also diesen Befund, dass die Menschen die Erde massiv verändert haben, als Narrativ beschreiben. Dieses Narrativ lässt sich dann aber ganz unterschiedlich erzählen. Gabriele Dürbeck hat in einem vielbeachteten Aufsatz 5 solcher Unternarrative des Anthropozän herausgearbeitet.
Manche sagen im Katastrophennarrativ, dass der Ausgang nicht offen wäre, sondern dass wir auf den Kollaps hinzulaufen und dass wir ja schon in the midst of the sixth mass extinction wären. Wenn wir andere Narrative ansehen, ich unterscheide 5, kann man auch das Gerichtsnarrativ in den Vordergrund stellen, das den Plot hat, who done it? Also die Frage nach den Verursachern und den Schuldigen, die natürlich im Westen gesehen werden. Man spricht deswegen auch im Eurozän, vom Technozän oder sogar vom Kapitalozän. Das heißt, in der Regel, darauf konnte man sich sicherlich verständigen, dass die OECD-Länder als Hauptverursacher gesehen werden. Und wenn wir eben dann fragen, wie diese Kosten bezahlt werden, müssen die Hauptverursacher nach dem multilateralen Rechtsprinzip zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt aber auch andere Verursacher, wenn zum Beispiel Donna Haraway vom Plantation Receipt spricht, sodass man also da hier den Kolonialismus und die Plantagenwirtschaft in den Mittelpunkt rückt. Oder andere sprechen auch von The Man-Tropocene, also eine weise männliche Mittelklasse oder auch eine Elite, die das Anthropozän zu verursachen hat. Und in diesem Gerichtsnarrativ ist dann natürlich sehr wichtig, wie diese Verursacher zur Rechenschaft gezogen werden. Wichtig ist natürlich das Narrativ von der großen Transformation, nimmt den Begriff von Polanyi auf und man nimmt da an, dass es noch einen Ausweg aus der Krise gibt. Also wenn schnell gehandelt wird und wir also konzertiert in einer Weltgemeinschaft handeln könnten. Also es ist ein Problemlösungsansatz und insofern hat es einen Plot mit einem hypothetischen Happy End. Also hier wird vorgeschlagen eine Mischung aus der Verminderung der Umweltzerstörung und auch Maßnahmen der vernünftigen Anpassung, also Mitigation, Adaptation zu verbinden. Und das heißt also, wir brauchen verbesserte Technologien, also Erneuerbare, eine höhere Umwelteffizienz, aber möglicherweise auch also verminderten Konsum. Personen wie Leggevi und Welser sprechen von einem radikalen Kulturwandel, der notwendig wäre. Es ist im Prinzip der Diskurs der sozial-ökologischen Modernisierung, also Jänicke, Schellenhuber, auch Uwe Schneidewind, der an den hier erinnert wird. Manche sprechen hier in diesem Zusammenhang auch, also benutzen Metaphern, also Metaphern von dem Erdgärtner oder dem Weltgärtner, wie Leinfelder oder Schwäger. Also insofern ist dieses Narrativ eben auch sehr stark auf eine pflegende Haltung zur Erde konzentriert. Dann weitere Narrative unterscheide ich noch das biotechnologische Narrativ, wo das, was in der großen Transformation gesagt wird, eben sehr stark in so einem techno-optimistischen Spin gezeigt wird. Das sind also ökomodernistische Lösungen. Aber es ist ein sehr einseitiges Fortschrittsnarrativ, also was eigentlich wieder die Ausbeutung der Ressourcen bedeutet und wo die Technokraten sozusagen die neuen Helden sind. Und ein letztes ist das Interdependenz-Narrativ, das eben nicht von einem einheitlichen Wir als die Menschheit ausgeht, sondern von sehr unterschiedlichen, verteilten Handlungsträgern und stark betont, dass wir eben als vernetzte Gemeinschaften agieren müssen und dann also auch die lokalen Aktionen im Blick der globalen Herausforderungen unterstützt werden. Also hier wird auch von einer Shared Vulnerability gesprochen, sozusagen ein negatives Bündnis der Verletzlichkeit, sodass wir uns dann eben für andere nichtmenschliche Agenzien verantwortlich sehen. Also hier sehr stark die Pflege im Vordergrund, aber auch Reparatur, also Detoxinating, Depollution, Clean-up, Healing, auch solche Gedanken werden in diesem Bereich eingebracht. Und einige, wie zum Beispiel Donna Haraway, spricht eben auch deshalb gar nicht mehr vom Anthropozän, sondern sogar von dem Thuleszän.
Also nochmal zusammengefasst. Die fünf Narrative reichen von die Welt geht unter im Katastrophennarrativ bis hin zu einem Technologie wird uns schon retten im biotechnologischen Narrativ. Und jedes dieser fünf Narrative, also Katastrophe, Gericht, große Transformation, Biotechnologie und Interdependenz, zeigen uns neue Handlungsmöglichkeiten oder sogar Handlungsanweisungen auf. Gleichzeitig sind die Narrative ja so vage, dass man sie nicht auf Richtigkeit testen kann. Welches dieser Narrative ist wahr? Keine Ahnung. Denn es geht hier halt nicht um Wahrheit oder Richtigkeit, sondern um Entscheidungen, wie wir uns die Zeit erzählen wollen, auch worauf wir achten wollen und worauf wir uns konzentrieren. Die Erzählungen, die auf diesen Narrativen beruhen, die können dann aber mehr oder weniger wahr oder richtig sein. Und das sollten wir auch immer wieder überprüfen. Trotzdem ist die wichtigste Frage bei der Bewertung dieser Narrative nicht, ist das jetzt alles richtig oder falsch, sondern ist das eine nützliche Perspektive? Also eine Perspektive, die uns gute historische Erzählungen ermöglicht? Eine Perspektive, die uns handlungsfähig macht? Eine Perspektive, die unser Sprechen über die 1950er Jahre produktiv erweitert und uns mehr verstehen lässt, was damals passierte? Und wenn man darauf schaut, dann können alle diese fünf Varianten des Narrativs von der großen Beschleunigung im Anthropozän produktiv sein. Je nachdem, worauf wir schauen und was wir erzählen oder erklären wollen.
Also angesichts unserer prekären Situation hat zum Beispiel Donna Haraway gesagt, dass wir unsere Geschichten ändern müssen. We need to change our stories, sagt sie in einem Interview. Also wenn wir die Welt ändern wollen, müssen wir andere Geschichten erzählen, Geschichten von der Transformation, Geschichten von Vernetzung, von vernetzten Gemeinschaften, von verteilten Handlungsträgern, von Multispecies Justice, von Entanglements, wo wir eben ganz unterschiedliche artenübergreifende Verflechtungen haben. Und so jemand wie Robin Wall Kimmerer, die indigene US-amerikanische Pflanzenökologin, fordert auch positive Geschichten. Also eben nicht mehr, dass wir das Narrativ, was können wir noch alles aus der Erde herausholen, nutzen, sondern was verlangt die Erde von uns, sodass wir das umdrehen und dass wir eben schauen, was wir für die Erde tun können. Also was ist sinnvoller Klimaschutz? Wie können Emissionen besteuert werden? Was eben auch Gesetzesänderung bedeutet? Eine andere Politiksteuerung, auch ein Willen zum Wandel natürlich. Das heißt letztlich, dass wir uns selbst verändern müssen.
Der Appell der beiden Kolleginnen, die Gabriele Dürberg hier zitiert, also Donna Haraway und Robin Wall Kimmerer, ist natürlich zukunftsgerichtet. Doch wir wissen alle, dass kaum etwas unseren Blick auf die Zukunft so sehr bestimmt wie die Art und Weise, wie wir Vergangenheit sehen. Doch wie kann so eine Veränderung der Erzählung für die 1950er Jahre aussehen? Das ist echt nicht so einfach.
Aus einer Wissenschaftsperspektive würde ich sagen, eigentlich geht es natürlich bei der Betrachtung von solchen Phänomenen ja auch um das Prinzip der Multiperspektivität, wenn man das vielleicht mal so reinbringen möchte, dass das Phänomen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird und das Wirtschaftswunder ja durchaus auch möglicherweise kritisch betrachtet werden kann. Und in der Geschichtswissenschaft gibt es ja durchaus auch schon Arbeiten, die eben das Wirtschaftswunder ja hinsichtlich der mythologischen Ausprägungen eines bestimmten, sagen wir mal, Geschichtsbildes, was auch ein bestimmtes Image transportiert, ein möglicherweise ein Narrativ, was gar nicht unbedingt so der Wirklichkeit entspricht. Und tatsächlich ist das ja was, auch jetzt diese Kontroversität schwingt ja auch jetzt in den Debatten eigentlich immer mit. Die Frage, können wir Wohlstand erhalten bei dem gleichen Ressourcenverbrauch oder wird eine Einschränkung des Ressourcenverbrauchs etwas an unserem Wohlstand ändern, der natürlich tatsächlich retrospektiv betrachtet auch ein Blick in eine Zeit ist nach einem Krieg, wo tatsächlich Wohlstand mit Wiederaufbau und neuen Strukturen sehr stark verbunden ist. Also es gibt da, glaube ich, durchaus in der gegenwärtigen Betrachtung ja gewisse einerseits Beharrungstendenzen, diese Jahrzehnte als den Maßstab zu wählen und gleichzeitig aber auch eine gewisse Überhöhung dessen, was da natürlich passiert. Also wie gesagt, das Wirtschaftswunder, geschichtswissenschaftlich kann man da ja durchaus in Frage stellen, hat das so stattgefunden oder auch nicht oder hat es nur für einige stattgefunden.
Multiperspektivität also. Das heißt dann wohl für die 1950er Jahre auch die Schäden anzuerkennen und zum Beispiel den Beginn des Umweltbewusstseins mit in die Betrachtung reinzunehmen. Und natürlich das Wirtschaftswunder als positiven Bezugspunkt kritisch unter die Lupe zu nehmen. Ganz streng müsste man sogar zwei Aspekte unterscheiden. Die Multiperspektivität heute, also aus welchen Perspektiven können wir heute produktiv auf die 1950er Jahre schauen, welche Perspektiven bieten sich an, und die Multiperspektivität damals. Wer war denn wie genau am Wirtschaftswunder beteiligt? Und wie erzählten sich die Menschen damals in den 1950er Jahren ihre Geschichte? Interessanterweise war den Menschen damals ja nicht klar, welche Schäden und welche Kosten sie verursachen. Deshalb finden wir es ja auch nicht in den Quellen, mit denen wir als HistorikerInnen ja sonst immer arbeiten. Das Narrativ des Wirtschaftswunders hat es da einfacher. Und wie ist das heute? Wo stoßen wir heute auf diese Narrative? Der Ort, an dem viele von uns zum ersten Mal mit den 1950er Jahren konfrontiert werden, ist die Schule. Doch in Schulbüchern sucht man hier eher erfolglos nach Multiperspektivität. Ich habe mal wieder in ein Schulbuch geschaut. Anno, 9., 10. Klasse, gab für den Schulunterricht in Mecklenburg-Vorpommern. Doch da habe ich nur das Wirtschaftswunder gefunden. Ökologische Aspekte kamen da einfach nicht vor.
Wir haben einerseits die Wissenschaft, wir haben natürlich auch die Lehrkräfte, aber dann haben wir diesen Schulbuchmarkt, der ja ganz anderen Logiken folgt. Und da geht es tatsächlich ja auch um Vermarktungslogiken. Und was man ja immer wieder in vielen auch Schulbuchforschungen findet, ist eigentlich, dass dort bestimmte Mythen eher transportiert werden oder dass bestimmte einseitige Sichtweisen ja als tatsächlich die Perspektive auf Geschichte dargestellt werden. Also da gibt es durchaus schon kritische Sichtweisen, was das Wirtschaftswunder angeht. Dann, das ist aber ein anderer Punkt, den Sie jetzt gerade noch ansprechen. Ähnliches Problem ist, glaube ich, und da ist es aber tatsächlich auch so ein bisschen die Beharrungstendenz von vielleicht schulischem Geschichtsunterricht, dass diese Interdisziplinarität irgendwo zwar immer als besonders relevant und wertvoll betrachtet wird, oder zumindest wird gesagt, dass es so ist, dass sie dann aber, wenn es um die tatsächlichen Materialien geht, ganz oft noch sehr, sehr monothematisch aufgebaut ist. Und dass eben bei dieser Frage nach dem Wirtschaftswunder ein rein einfacher, geschichtlicher Blick geworfen wird in so einem Schulbuch, was eben ausblendet, dass man natürlich auch ganz anders drauf gucken kann, nämlich aus einer ökologischen Perspektive. Was dann aber vielleicht als nicht historisch genug oder nicht geschichtswissenschaftlich abgesichert genug betrachtet wird. Von daher, ich glaube, es ist eine gewisse Leerstelle. Es ist ein Problem des Schulbuchmarktes, weil dort, glaube ich, sehr oft die einfachen Geschichten gewählt werden und nicht unbedingt die Fragen, die damit verbunden sind. Wenn ich nämlich jetzt so wirklich geschichtsdidaktisch argumentieren würde, wäre das natürlich genau dieser Aspekt, wo ich auch reingehen könnte, mit Schülerinnen und Schülern fragen kann, ja, ist das Wirtschaftswunder wirklich nur positiv? Und können wir, und das möchte ja der Geschichtsunterricht immer, müssen wir eigentlich da nicht, oder können und müssen wir da nicht eigentlich viel stärker noch die Gegenwart mit unseren Fragen reinbringen? Und eine der Fragen lautet eben, ist es tatsächlich so, dass diese ökonomische Bequemlichkeit, die auch mit Konsum einhergeht, tatsächlich jetzt auch retrospektiv nur als positiv betrachtet werden kann?
Marktlogiken an der Wurzel des Problems? Nicht das erste Mal, dass das bei ökologischen Fragen vorkommt. Glücklicherweise sind Schulbücher aber das eine und der Unterricht selbst noch einmal etwas anderes. Natürlich sind die Ressourcen begrenzt und Lehrpläne beschränkt, aber es gibt LehrerInnen, die mit geschickt ausgedachten Strategien alternativen Unterricht gestalten. Eine davon ist Nora Oehmichen, die an einem Gymnasium im Raum Stuttgart unterrichtet und mit den Teachers for Future den Schulunterricht für die Anforderungen einer immer herausfordernden Zukunft fit macht. Ich habe mich mit ihr verabredet, um darüber zu reden, wie man SchülerInnen eine neue Sichtweise vermitteln kann.
Ja, ich würde das jetzt mal aus der Perspektive von mir als Lehrkraft, die gerade in der Kursstufe unterrichtet, so ein bisschen einordnen wollen. Ich mache das tatsächlich gar nicht so explizit an dieser Stelle, wo es im Bildungsplan vorkommt, sondern ich versuche einfach insgesamt, wenn wir einsteigen, zu Beginn der Kursstufe so ein bisschen die großen Linien klar zu machen. Das bedeutet aber auch tatsächlich explizit so ein bisschen Unlearning zu machen, weil auch wenn man verschiedentlich auch in Geschichtsbüchern sowas liest, wie wenn es um Modernisierung geht beispielsweise, dass diese westliche Sichtweise auf die Geschichte als Geschichte von Fortschritt und Modernisierung und so weiter, dass man da schon auch kritisch drauf gucken muss, weil es Nebenfolgen gibt, unter anderem Klimawandel. So. Also das findet man schon in Geschichtsbüchern durchaus drin. Aber dennoch wird dann das Ganze ausbuchstabiert eben schon als Erfolgsgeschichte und als sozusagen ein Kontinuum von der Aufklärung über die Industrialisierung und das hat zu dem Fortschritt geführt und das war ja eine gute Sache. Und klar gibt es so die ein oder andere Schwierigkeit dabei auf sozialer Ebene, aber das wurde ja dann gelöst, in Anführungszeichen, mit der Einführung der Sozialversicherung und so weiter und mit dem Trickle-Down-Effekt. Da wird dann ausgeklammert, dass einfach soziale Fragen ausgelagert wurden in den globalen Süden, also bis heute einfach. Und auf der anderen Seite wird auch eben nicht ausbuchstabiert tatsächlich, welchen Stellenwert ökologische Folgen der Industrialisierung und des Neoliberalismus haben.
Ganz so einfach stellt sich also oft nicht dar. Denn in den Lehrplänen sind Klima, Umwelt oder gar das Anthropozän weiterhin in der Regel eine Leerstelle. Andere, zweifellos auch wichtige Themen, nehmen zu viel Raum ein.
Also die allergrößte Hürde, würde ich sagen, ist der Stoff. Ich habe mal von einem Fridays for Future Aktivisten den Satz gehört, Stoff ist was für Dealer, nicht für Schüler. Und tatsächlich haben wir es mit einer krassen Überfrachtung zu tun. Also nicht nur, aber gerade auch im Geschichtsunterricht der Bildungspläne. Und das bedeutet auch, wenn wir uns jetzt die Geschichte der 50er Jahre anschauen, dann steht da halt in den Bildungsplänen sowas drin wie eben Fokus auf politische Geschichte, Kalter Krieg, Blockbildung und so weiter, Gegensatz der Systeme. Und wenn man das schafft, so, dann ist man schon ganz gut. Und aber weiter darüber hinaus ist tatsächlich da nichts möglich oder nichts vorgesehen. Dann muss man das selber machen. Wenn man zum Beispiel so ein bisschen schauen will noch auf Gesellschaftsgeschichte, ne? Wie waren denn so Frauen gestellt? Also wie war es denn mit der Gleichberechtigung in Deutschland in den 50er, 60er Jahren? So, das machen dann manche noch, so diesen Exkurs. Aber dass man irgendwie drüber spricht, so ja, die 50er Jahre, das war die Zeit, wo tatsächlich massiv der Ausstoß von Kohlendioxid und die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas gestartet ist. Und dass man sich das mal anschaut, die 50er Jahre oder die ganze zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts als Zeit der großen Beschleunigung in allen Bereichen, das muss man dann machen selber, dann muss man irgendwas anderes rausschmeißen, wenn man sagt, so, das ist mir aber wichtig, dass wir hier nicht nur den Kalten Krieg als Fokus haben, sondern eben auch sehen, was ist noch passiert, während die Wirtschaft so sehr stark gewachsen ist. Was ist da noch alles gewachsen und welche Probleme hat es aufgeworfen? So, dann muss man sich einfach selber dafür entscheiden und sagen, okay, dann habe ich anderswo eine Lücke.
Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Gerade in der Kursstufe, wo es ja auch darum geht, die Schülerinnen und Schüler gut auf die mündlichen Prüfungen vorzubereiten. Aber einige Initiativen haben gut aufbereitete Materialien erstellt, mit denen sich zumindest der eigene Vorbereitungsaufwand ein wenig reduzieren lässt.
Ja. Also jetzt mache ich natürlich ein bisschen Werbung, aber das mache ich wirklich aus Überzeugung. Es gibt sehr, sehr tolle Materialien und die sind auch komplett kostenlos. Kann man sich anschauen, downloaden und so vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Und diese Materialien sind zusammengefasst unter dem Begriff Endlich Wachstum. Das ist vielleicht erstmal irreführend, dann denkt man erstmal, oh, es ist ein Portal von, keine Ahnung, von der FDP so. Aber die haben Materialien, die sind zum einen eben sehr partizipativ, also interaktiv, auch immer angedockt an der Lebenswirklichkeit von Schülerinnen und Schülern. Und die machen auch Spaß. Also es sind einfach viele Übungen dabei, die auch total witzig sind oder einfach mit Videos hinterlegt. Und also auf jeden Fall immer sehr, sehr partizipativ. Und diese Materialien werfen einfach einen machtkritischen Blick auf sozusagen unser Normal, auf unsere wirtschaftlichen Gegebenheiten, auf die Wirtschaftsstruktur, auf Kapitalismus. Also zum Beispiel, ne, wie sehen unsere wirtschaftlichen Strukturen eigentlich aus, wenn man die mal unter der feministischen Brille anschaut? Care-Arbeit und eben alles auch rund um eben, ne, also Auswirkungen aufs Klima, auf die Biodiversität, aber auch, wie ist das eigentlich für junge Menschen, wie können die sich einbringen und so. Also es gibt also richtig viele, richtig gut aufbereitete, niederschwellige, intuitive Materialien, die man da einsetzen kann im Unterricht. Und eben solche Perspektiven, die halt ein bisschen weitergehen als das, was ein Curriculum oder ein Schulbuch maximal anteasern kann. Also wirklich dann, die einen auch immer dazu führen, nachzudenken über meine eigene Gegenwart. Und natürlich sind diese Materialien nicht immer so, dass sie dann einen historischen Blick aufmachen, aber ganz oft halt schon, also Stichwort koloniale Kontinuitäten oder sowas. Also dass man einfach so ein bisschen, ich finde immer, das sind Materialien, die ziehen so ein bisschen den Rahmen größer. Und das andere, was ich empfehlen kann, ist so ein bisschen Schleichwerbung auch. Also im Netzwerk der Teachers for Future haben wir einfach auch sowas wie eine Best-Practice-Gruppe oder einen Infokanal, wo wir einfach immer Materialien teilen auch. Also und das ist eine Crowd aus so im Moment roundabout 300 Lehrkräften, alle Schularten, alle Bundesländer, die einfach da reingeben, wenn sie was Gutes ausprobiert haben, was in diese Richtung geht. Und da kriegt man einfach sehr schnell immer, ich sage jetzt mal den heißesten Scheiß, also so das, was ganz neu auf dem Markt in Anführungszeichen ist, in Sachen progressiver Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Genau, auch Angebote, Formate, die es sozusagen die andere zivilgesellschaftliche AkteurInnen anbieten, sowas wie die Climate Challenge von German Watch oder auch alles, was mit Freiraumlernformaten zu tun hat und so. Das kommt da sozusagen direkt in die Crowd rein und da kann man einfach reinkommen und sich bedienen, in Anführungszeichen, da ganz viel mitnehmen.
Arbeitsmaterialien in der Theorie sind aber natürlich nur das eine. Wie das Ganze dann im Unterricht aussieht, ist nochmal etwas anderes. Also habe ich Nora Öhmichen gefragt, wie ihre Schülerinnen und Schüler solche Formate normalerweise annehmen.
Ja, tatsächlich. Also mit oftmals großen Fragezeichen. Ich finde es aber, das sind die Stellen, wo dann Lernen stattfindet auch. Also so diese, ich nenne es immer Hä-Momente. Also wenn so, hä? So früh wusste man das schon? Hä? Die ehemaligen französischen Kolonien zahlen immer noch jedes Jahr Milliarden Euro an Frankreich als Reparationszahlung sozusagen für die Infrastruktur, die in der Kolonialzeit dort hinterlassen wurde. Also solche Hä-Momente sind Lernmomente und die entstehen. Und die entstehen auch tatsächlich natürlich im Kontext von, ich sage jetzt mal, Arbeitsmaterialien, also Übungsmaterialien, die halt vielleicht ein bisschen auch oftmals, also nicht generell, aber halt oftmals auch so ein bisschen weggehend von dem klassischen, ne, wir teilen den Text aus, dann liest ihr den und beantwortet ihr Fragen dazu, sondern okay, wir schauen jetzt mal tatsächlich auch, was hat das mit uns zu tun und wir schauen uns mal sozusagen die Situation oder das Normal, unser eigenes Normal, mal unter einem anderen Gesichtspunkt an. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, gerade auch im Geschichtsunterricht, dass man die eigene Gegenwart erkennt als gemacht, als geformt und eben nicht als, ja, das ist halt so, das muss auch so sein und das wird auch immer so sein. Also dieses Normal so ein bisschen in Frage stellt. Und ja, und das gerade auch im Geschichtsunterricht finde ich diesen Bezug immer total relevant und auch von SchülerInnenseite so dieses zu begreifen, warum ist das heute so? Also warum sind wir jetzt in der Situation, dass der menschengemachte Klimawandel uns vor solche Riesenprobleme stellt? Warum wurden da nicht rechtzeitiger Maßnahmen ergriffen? Und dann können die auf die Suche gehen danach, auf die historische Suche und da Antworten finden in der Geschichte für die Situation, wie sie jetzt in der Gegenwart ist. Und im besten Sinne auch selber ja ein politisches Verständnis entwickeln im Sinne von Geschichte und eben auch meine Gegenwart ist etwas, das immer gestaltet wurde von Menschen und das auch, das ich gestalten kann. Also auch so ein bisschen Punkt von Selbstermächtigung, würde ich sagen.
Schulbildung mit Selbstermächtigung also. Davon hätte ich mir früher auch mehr gewünscht. Aber auch jenseits von der Schule hat die Geschichtsvermittlung natürlich Einfluss auf unser Weltbild.
Ja, also ganz klassisch sagt man ja immer, dass es tatsächlich die, natürlich einerseits familiären Erzählungen sind, die, ist kein Medium in dem Sinne, aber die einen großen Einfluss darauf haben, wie Erzählungen, auch historische Erzählungen wahrgenommen werden. Aber ansonsten gibt es natürlich Studien, die den großen Einfluss von Dokumentationen mittlerweile, da gibt es aber noch nicht so viele neue Studien, dürften es natürlich auch sehr stark sowas wie Social-Media-Narrative, TikTok-Videos und so weiter sein, die dann Einfluss darauf haben. Das Informelle ist, glaube ich, ein ganz großer Teil. Das ist vielleicht auch nochmal eine spannende Frage. Da nochmal zurück, Sie hatten ja gerade gefragt, wie können wir eigentlich Medien nutzen, um auch die Gesellschaft zu beeinflussen? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das funktioniert, weil immer dann, wenn, sagen wir mal, Medien erstellt werden mit einer pädagogischen Ausrichtung, ist damit gar nicht gesichert, dass die auch in dieser pädagogischen Ausrichtung angenommen werden, sondern das, was passiert, und das ist ja letztendlich sozusagen auch eine kulturwissenschaftliche Erkenntnis, ist, dass sich natürlich Gruppen, Subgruppen ihre eigenen Narrative, ihre eigenen Medien geben. Und das ist ja einer der Erfolge von unter anderem TikTok, das war ein kommerzielles Produkt bereitstellt und nach immer mehr kommerzialisiert natürlich wird oder auch schon ist, aber das potenziell natürlich dort Menschen einer bestimmten Altersgruppe sich eine eigene Informationskultur erschaffen haben. Also die Frage ist, funktioniert das mit den pädagogisch gesteuerten Medien eigentlich immer so, dass die was beeinflussen oder geben sich Menschen selbst ihre Medien, die sie brauchen?
Das ist definitiv eine berechtigte Frage. Um die abschließend zu klären, würden wir wahrscheinlich noch einen weiteren Podcast brauchen. Was aber bleibt, ist für mich die Erkenntnis, dass Narrative sehr einflussreich sind und dass sie super schwer zu steuern sind. Und trotzdem gibt es ein paar gute Ratschläge, wie man damit umgehen kann. Multiperspektivität und das Hinterfragen vermeintlicher Gewissheiten zum Beispiel. Und allgemein mehr Wissenschaftsvermittlung. Ob in Schulbüchern, im Podcast oder auf Instagram. So wie Medienschaffende eine Verantwortlichkeit haben, wissenschaftliche Erkenntnisse gewissenhaft zu recherchieren und wiederzugeben, sollten WissenschaftlerInnen sich auch schon selbst Gedanken machen, wie ihre Erkenntnisse bei denen ankommen, die die Arbeit am Ende ja auch bezahlen. Eine ganz schön große Herausforderung. Dieser Podcast, also Clio auf die Ohren, konkret auch diese dritte Staffel, History for Future, ist ein Versuch, wie man das angehen kann. Ich sage hier auch mal, das Reinhören in die anderen Folgen dieser Staffel und überhaupt der Podcast-Reihe Clio auf die Ohren lohnt sich sicher. Für mich bleibt die Erkenntnis, dass die Frage nach der Deutung der 1950er kein Entweder-Oder sein muss. Das Narrativ des Wirtschaftswunders hat zwar einige tote Winke, aber es verfängt nicht umsonst. Es lässt spannende Erzählungen zu, mit denen wir die Nachkriegszeit besser verstehen. Es darf aber nicht alleine stehen bleiben. Monopole sind halt nichts Gutes. Daher kann auch ein konkurrierendes Narrativ, wie das der großen Beschleunigung, nebendran etabliert werden, ohne dass das Wirtschaftswunder gleich verdrängt werden muss. Die fünf Narrative des Anthropozän, von Katastrophe zu Interdependenz, haben jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen. Und die Geschichte der 1950er Jahre ist so komplex, dass sie verschiedene Narrative verträgt. Gerade wenn wir verstehen wollen, wie wir in dieses Anthropozän gerutscht sind oder woher die vielen Belastungen und Herausforderungen unserer Gegenwart herkommen oder noch weiter, wenn wir diesen Herausforderungen konstruktiv und wirksam begegnen wollen, brauchen wir sogar mehr davon. Wir brauchen gerade die Narrative, die die historische Entstehung dieser Belastungen in den Blick nehmen. Ich empfinde das als Aufgabe, aber auch als Ermutigung, in diese Richtung weiterzudenken. Sollte es euch ähnlich gehen oder dieser Podcast dazu beigetragen haben, dass ihr jetzt auch in diese Richtung denken gelernt habt, dann ist das richtig gut. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr bisher zugehört habt. Bleibt dran und kümmert euch in diesem Sinne auch um unsere gemeinsame Gegenwart. Tschüss!